Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir widmen uns heute wieder unseren Lieblingsfilm. Marc hat auf meinen Vorschlag von Zodiac von David Fincher reagiert, in dem er auch einen Kriminalfilm angeführt hat, nämlich Spurlos verschwunden, des holländischen Regisseurs, wie heißt der nochmal?
Sluiser, ich glaube, so spricht man das aus,
John Sluiser. Okay, kein sehr bekannter Mann. Ich hoffe, dass es nicht bedeuten wird, dass der Film, den du vorstellst, schlecht ist. Ich habe ihn mir natürlich auch angesehen. Du wirst ihn ja wahrscheinlich pflichtgemäß verteidigen.
Ja, als Spoiler-Mensch, der dir mindestens schon 10 Filme versaut hat, musste ich einen Film nehmen, wo der Spoiler am Ende doch eine große Rolle spielen könnte.
Ja, und deswegen habe ich da auch ganz schnell noch geguckt. Fangen wir an mit David Finchers Zodiac aus dem Jahr 2007. Ich weiß von James Ellroy, ne, der Krimi-Fürst Kaliforniens. Ja. Der auch noch lebt, ne? Man denkt, es gibt so Leute irgendwie, die wie Elmer Leonard oder so, gibt es die überhaupt noch? Den gibt es natürlich nicht mehr. Ja. Aber Ellroy lebt, müsste so um die 80 sein. Black Dahlia ist wahrscheinlich sein bekanntestes, quasi autobiografisches Werk. Der hat eine große, große Lobrede mal gehalten auf David Finchers Zodiac und den verglichen mit Michael Manns Public Enemies. Ich weiß nicht, wo man gerade die beiden Filme verglichen hat, aber er hat halt Fincher angeführt als Beispiel dafür, für einen sehr gelungenen Film, gerade auch mit Atmosphäre, die durch Soundtrack entsteht. Ja, und der Film beginnt ja mit diesem wunderschönen 4. Juli-Feuerwerk über Los Angeles oder über, weiß nicht, wo die Napa Valley oder wo die sind. Und ich musste da, also jetzt kommt das Lied von Three Dog Night, Easy to Be Hard. Also ich habe das dadurch erst entdeckt vor 20 Jahren, dieses Lied. Ich kannte die Band nicht und ich kannte den Song, nämlich hat er sofort für sich eingenommen. Wunderschöner Anfang, darüber hat Ellroy auch geredet. Ne? Und später zu einer krasseren Szene, die wenig später schon folgt, wird ja auch der Hurdy-Gurdy-Man von Donovan eingespielt. Eine sehr gute Soundtrack-Auswahl. Ich gebe Ellroy da völlig recht. Und ich würde hier auch an einen Sänger zitieren, den du sehr schätzt, nämlich Michael Stipe von R.E.M., der Electrolyte aus dem 96er-Album New Adventures of Hi-Fi ja auch daran angelegt hat, über Hollywood-Legenden zu singen und Hollywood oder Los Angeles von der erhöhten Perspektive zu E.T.-mäßig zu betrachten. Ja. Und Electrolyte bedeutet dann irgendwie, er hat das Gefühl, als würde so eine Decke voller Glühlampen, die erleuchteten Häuser, eine Decke voller Glühlampen über dem Tal schweben. Ganz tolles Bild.
Ein perfekter Albumabschluss, finde ich. Electrolyte ist so ein schöner Schlusssong.
Ja, Stipe hat ja gesagt, dass Tracklist von Peter Buck erstellt wird, weil er das nicht könne.
Vielleicht hat er recht gehabt.
Ich finde es auch, also viele Bands haben ja die unselige Neigung, ihre Alben mit Balladen zu beenden. Also auf jeden Fall mit langsamen Nummern, weil sie dem Zuhörer ein wohliges Nachhausekommen-Gefühl vermitteln wollen. Ich war immer der Auffassung, dass aufrüttelnde oder dynamischere Schlusslieder immer besser sind.
Ja, wobei ich finde, dass Electrolyte für dieses sehr düstere und sehr aufregende Album auch ein perfekter Abschluss ist, weil er so ein bisschen auch so einen Ausgang aus diesem ganzen Stimmung bringt.
Oder so.
Das fand ich, also so habe ich es immer empfunden, emotional.
Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass Man on the Moon wäre ein besserer Album-Closer gewesen als Find the River.
Aber ich finde aber auch Find the River hat sowas wahnsinnig Berührendes und Elysisches, auch so befreiend irgendwie. Passt ja auch wieder zu der Todesmetaphorik.
In dem aber bei U2 hätte es ja auch Discotheque ganz nach hinten stellen können. Wäre auch geil gewesen.
Ja, das kann man schon so sagen. Ja.
Naja, kommen wir zum Film. Es geht um den Zodiac-Killer.
Den berühmten in Amerika auch.
Der berühmteste Serienmörder Amerikas, dessen Identität bis heute nicht aufgeklärt wurde, nicht über Indizien hinausgegangen ist. Als ich Bret Easton Ellis mal interviewt habe zu seinem Serienmörderbuch The Shards, seinem letzten Roman, das war vor 3 Jahren, wo jetzt übrigens, glaube ich, Hulu oder Disney auch diese Serienverfilmung kommt, The Shards. Da schreibt er auch über den Trawler, so einen Serienkiller, und über seine eigene Jugend in Kalifornien. Er ist auch in Kalifornien aufgewachsen und meinte, die 70er und bis in die 80er Jahre hinein waren eine traumhafte Zeit für Serienkiller und Mörder, weil es dann auch keine CCTV-Überwachung gab.
Ja, na klar. Ja,
heute wirst du gefilmt und wirst gekriegt. Ja. Das war damals ein Eldorado, gerade Kalifornien, ein dünner besiedelter State, als man denkt, dort unterzutauchen und sei es nur in die Wüste zu fahren. Naja, auf jeden Fall, es geht um den Zodiac Killer. Mhm. Das Interessante ist, dass in der Director's Cut geht 162 Minuten.
Genau, nur 5 Minuten länger.
Ja. Ne, dass dieser Film so strukturiert ist, dass sämtliche Morde nach 25 Minuten vorbei sind.
Ja.
Die auch alle sehr, sehr beeindruckend gefilmt sind. Da kommen wir gleich noch dazu.
Ja, wie eigene Kurzfilme, finde ich.
Wie eigene Kurzfilme. Es heißt also, Fincher wollte das irgendwie hinter sich bringen, um die 2 Stunden, die danach kommen, eigentlich einen Film über das Verstreichen von Zeit.
Ja. Unbedingt.
Und der Sinnlosigkeit eines Tuns zu zeigen, wie man sich drin verliert. Auch toll illustriert durch Inner City Blues, wie dann in den 70ern Marvin Gaye, also den Soundtrack dann, diese Hochhäuser gebaut werden, die über Jahre gebaut werden in so einem Zeitraffer, in so einer Zeitraffermaschine. Und danach wird eigentlich in diesen 2 Stunden, in denen keine Morde mehr gezeigt werden, wird das ja fast jetzt so ein Mindhunter-Film.
Ja, genau, ja.
Ne?
Das ist auf über
wie die Serie, Fall, wie die Netflix-Serie.
Genau, wie die Netflix-Serie. Da, für die hat er mehr oder minder bei Zodiac vielleicht schon geübt. Wobei er ja immer gesagt hat, dass er, glaube ich, die Idee schon viel früher hatte, für Mindhunter, als das, was da für Zodiac klar war. Interessant finde ich vor allem, dass Fincher in dem Moment mit Zodiac, als er den Film gemacht hat, im Grunde vieles von dem, was er vorher gemacht hat, so ein bisschen weggeworfen hat und einen neuen Stil gefunden hat, der sehr viel freier war von den Manierismen, die vielleicht manchen sauer aufgestoßen sind bei Fight Club oder vor allem Panic Room. Panic Room war ja der Film davor, vor Zodiac, und der ist, wenn man ihn heute sieht, immer noch einfach nur eine Stilübung. Ein nett gemachter Unterhaltungsfilm als Thriller funktioniert er gut, aber er erzählt eigentlich sehr wenig und er macht eigentlich auch sehr wenig im Vergleich zu anderen
Filmen. Ich habe den Panic Room lustigerweise vor einer Woche erst geguckt als Vorbereitung für die 2002er-Folge, wenn Arne wieder da ist. Und da habe ich auch gedacht, ich finde, es ist ein ästhetisch nicht gut gealterter Film.
Ja, weil diese CGI-Effekte unglaublich unangenehm sind.
Ja, und der zeigt halt Dinge, die damals neu waren, so kamerafahrende Schlüssellöcher, auch am Computer hergestellt.
War damals geil,
aber wenn du das damals schon eingebaut hast, nur mal in technischen, das ist so ähnlich wie diese Bullet-Kamera bei Matrix.
Ja.
Wo du halt immer um die Duellanten so rumfährst mit der Kamera, die Freeze-Kugeln, die so stoppen in der Luft zeigst und so. Das war 1999 revolutionär, aber das ist ja sozusagen ein Klischee für sich geworden. Das kann keiner mehr zitieren. Das kann keiner mehr zitieren und zu wissen, okay, das machen die Simpsons haben wir sogar gemacht. Jetzt haben wir wieder Matrix gemacht. Und das hatte ich bei Panic Room auch. Und was mir bei Panic Room auch aufgefallen ist, der wirkt für mich wie ein Film, der durch sehr harte Testzuschauersitzungen laufen musste. Das merkt man nämlich am Ende.
Ja.
Der Film hätte damit enden können, dass, wie heißt nochmal der Schauspieler, der auch diesen afrikanischen Diktator gespielt hat?
Forrest Whitaker.
Der Film hätte damit enden können, dass Forrest Whitaker gefangen wird, Jodie Foster und Stewart, die Tochter, die jetzt auch hier
Kristen Stewart
überleben, hätte damit enden können. Aber es gibt dann so eine Ablende und dann wird irgendwie nochmal gezeigt, wie die friedlich auf so einer Parkbank sitzen.
Genau,
Und dann so Immobilienanzeigen durchgehen. Oh, wir wurden, da wo wir überfallen wurden, bleiben wir jetzt nicht mehr wohnen. Komm, wir suchen uns in der Upper West Side jetzt ein neues Apartment. Wie wäre denn das mit 8 Zimmern und einem Swimmingpool? Oder wie wäre denn das mit den 3 Tiefgaragen? Das will auch keiner mehr wissen. Das sieht aus wie so eine Testzuschauerentscheidung, dass man nochmal irgendwie so einen taghellen Moment da einbauen muss, eines harmonischen Mutter-Tochter-Duos.
Ja. Das ist bei Zodiac ganz anders. Das ist viel besser gewählt, auch der Schluss. Und auch sehr, sehr viel bedrängender irgendwie.
Ja. Ich will nochmal auf etwas zu sprechen kommen, was du in der letzten Sendung gesagt hast, nämlich du hast ja die Vorzüge Peter Andersons gegenüber Christopher Nolan erwähnt, ne, dass er der bessere Regisseur sei. Ich will das nochmal kurz auf Fincher ausdehnen.
Mhm.
Es gibt ja, wenn Ridley Scott zum Beispiel angegriffen wird für seine Filme, sagt er immer, das ist nicht Style over Substance.
Mhm.
The Style is the Substance. Und ich glaube, ich würde Nolan als auch Fincher im Gegensatz zu Anderson nicht als Schauspieler-Regisseure bezeichnen.
Ja.
Und was verstehe ich darunter? Ich verstehe unter Schauspieler-Regisseur, dass es ein Regisseur schafft, einen Schauspieler etwas spielen zu lassen, was er vorher noch nie gezeigt hat. Dass er einen Kern erkennt, den er vorholt, einen individuellen Kern, den er noch nirgendwo gezeigt hat. Und ich finde, das trifft auf Fincher genauso zu wie auf Nolan. Ihre Filme sind teilweise sehr gut.
Mhm.
Viele von ihnen sind sehr gut.
Ja.
Aber ich würde sie bei Nolan jetzt abseits von Matthew McConaughey auch niemand, der über sich hinausgewachsen ist. Auch nicht Cillian Murphy.
Ja.
Bale ist immer passiv-aggressiv, übergestülpte Lippe und so, das ist nichts Besonderes. Hugh Jackman ist jetzt kein herausragender Schauspieler. Ja. Arne sagt ja immer, Nolan kann nicht gut mit Schauspielern spielen, die keine Briten sind.
Ja, das könnte durchaus sein, dass er deswegen mit Murphy sehr gut kann. Ne?
Ja, aber Matthew McConaughey ist ja ein Texaner. Ich wollte bei Fincher jetzt nämlich sagen, so gut der Film besetzt ist mit Robert Downey Jr., wohlgemerkt ein Jahr vor seinem Comeback mit Iron Man.
Absolut, ja.
Es war, also, er war da noch nicht der Star wieder, es war ein Jahr vor dem Iron Man.
Ja.
So gut er auch besetzt ist mit Downey Jr., Mark Ruffalo und Jake Gyllenhaal, das ist ein Film, in dem Fincher immer darauf achtet, dass das Szenenbild gut aussieht,
ja,
und nicht die Dialoge sich irgendwie übertreffen oder jemand,
ja,
so einen Pacino-Moment bekommt, in dem man dann irgendwie eine Dynamik innerhalb des Dialogs entwickelt, die aus dem Schauspiel etwas ganz Neues heraus.
Ja. Also ich finde, du hast schon deswegen recht, weil man bei denen, wo man es weiß, auch nichts anderes sieht als in den anderen Filmen. Das stimmt schon total. Bei Jake Gyllenhaal ist es mir noch krasser aufgefallen, dass er gerade die erste halbe Stunde bis dreiviertel Stunde immer so dieses verschüchterte Häschen spielt. Und dann am Ende, klar, soll er diesen obsessiven Typen ausstellen, der da als letzter eigentlich noch dranbleibt an diesem Cold Case. Und das wirkt halt so übertrieben teilweise, dass man es ihm nicht wirklich glauben mag. Und Fincher setzt dann ja auch immer so Gegenpole ein, ne? Also so wie Gwyneth Paltrow in 7 ja irgendwo auch immer so dieses die brave Weibchen, was zu Hause sitzt, darstellt, ist dann das jetzt eben mit Chloe Sevigny auch irgendwo nur ein, also sie sitzt halt da und muss im Grunde nichts anderes machen, als auszudrücken, so ganz toll finde ich das jetzt nicht, dass du da jetzt die ganze Zeit nicht mehr zu Hause bist.
Sie ist die reine Assistentin von Jake Gyllenhaals, ja, Charakter.
Ja.
Und gut, Chloe Sevigny, ich weiß nicht, ob das, das war vor oder nach Big Love schon mit Bill Paxton, das weiß ich jetzt nicht, aber
danach.
Sie war immer noch happy, aber sie war immer noch happy, Rollen zu bekommen nach Brown Bunny, der ihren Ruf ja fast ruiniert hätte mit Winston Gallo, der Film. Das hat sie wahrscheinlich dankend angenommen, aber du hast recht, es ist eine reine Charakterassistentin Jake Gyllenhaals in dieser Funktion. Und es gibt einige Nebendarsteller, ich würde sagen auch Brian Cox als Melvin Belly, der so ein bisschen verschleudert wird, aber...
Aber der eine tolle Szene hat. Das reicht ja im Grunde aus für den Film.
Er hat eine tolle Szene. Man kann die übrigens den Originalanruf des angeblichen Zodiac-Killers auch auf YouTube nachsehen. Ja,
stimmt.
Wie er Melvin Belly anruft. Viele sagen ja, es sei ein Patient aus einer psychiatrischen Klinik, der ihn angerufen hätte und halt ein Faker oder das weiß ich jetzt nicht. Ich möchte kurz zu sprechen kommen auf John Carroll Lynch. Das ist der Nebendarsteller, der Arthur Lee Allen spielt.
Ja.
Den Hauptverdächtigen.
Eigentlich eine tolle schwierige Rolle, ne? Weil er muss alles auf sich tragen. Ne? Er ist derjenige, der von dem Film ja auch auserkoren wird. Und die Frage wollte ich dir eigentlich noch stellen, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe. Findest du, dass der Film zu eindeutig da schon eine gewisse Art von Tendenz erkennen lässt, dass das unbedingt der Täter sein muss?
Er sammelt alle offiziellen Indizien, die darauf hinweisen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was das alles ist.
Mhm.
Warte. Also, unter anderem, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. So, er hat, das ist sozusagen noch kein Indiz. Er hat eine Armbanduhr, wo Zodiac draufsteht.
Genau, ja.
So.
Können viele gehabt haben, ja, ne?
Dann gibt es, das ist keinerlei Indiz, das ist einfach nur ein Hinweis auf seine psychische Störung. Er ist wegen Pädosexualität verurteilt worden. Dann hat er am gleichen Tag Geburtstag wie der Anrufer, der sich als Zodiac ausgibt,
ja,
18. Dezember. Was aber nicht heißen muss. Jeder kann ja anrufen und sagen, hey, am 18. Dezember oder so. Das muss ja nicht der Zodiac sein, nur weil Arthur Lee Allen am 18. Dezember Geburtstag. Er hat das Buch zu Hause, The Most Dangerous Game, das von einem auf einer Insel gestrandeten Mann handelt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, andere Gestrandete zu töten.
Mhm.
Er schreibt Brief, in dem er Christ Mess mit einem Bindestrich, also mit einer Kopplung schreibt zwischen Christ und Mess. Er hat die gleiche Schuhgröße wie der Zodiac.
Mhm.
Und er hat an dem Tag der Morde am Lake Berryessa blutige Messer in seinem Auto gehabt und er hat behauptet, er hätte Hühner getötet.
Genau.
All das sind aber
diese
keine
Taschenlampen, ne? Die hatte er doch auch an den Schrotflinte, glaube ich.
Diese Verhörszene ist interessant, weil sie, also ich glaube nicht, dass Fincher etwas suggerieren wollte, sondern er dem Zeitgeist was suggerieren wollte. Er will Arthur Lee Allen als homosexuell darstellen, weil er ihn das Bein so überschlagen lässt. Das ist nicht meine Deutung, sondern das ist eine Suggestion, die Elias Koteas in dem Film trifft. Bei dem das Bein überschlagen lässt, weil er einen braun verfärbten Dildo in seinem Wohnwagen hat.
Mhm.
Und da wird so eine Beziehung gesetzt zwischen Homosexualität, Pädosexualität, eine Beziehung, die nicht existiert.
Mhm.
Das ist ja ein großes Vorurteil, die existiert ja nicht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädosexualität. Und der Tatsache, ein perverser Mörder zu sein.
Mhm.
Diese Dreierverkettung. Die wird da durch den Film aufgeworfen. Das ist wahrscheinlich nicht Finchers Sichtweise, sondern etwas, was Cops im Jahre 1969 bis 1973 einfach gemacht haben.
Das kann durchaus sein. Ja. Der Film ist da ja auch relativ klar darin, die Ermittlungsmethoden dieser Zeit so aufwendig zu gestalten, dass man wirklich nachvollziehen kann, wo da die Möglichkeiten und Grenzen einfach stecken. Das finde ich eine der beeindruckenden Sachen an dem Film. Es gibt viele, vor allem Zuschauer, die damals den Film als wahnsinnig langweilig abgetan haben, die das nicht so richtig nachvollziehen konnten, warum man da jetzt 2 Stunden lang praktisch diese ganzen bürokratischen Prozesse um Festnahmen und um die ganze Tätersuche in den Mittelpunkt rücken muss. Aber gerade das ist das, glaube ich, worauf Fincher hinaus will, zu zeigen, was für ein Komplex dahinter verbunden ist. Es geht nicht nur um einen, der besessen ist von diesem Fall und ihn alleine versucht aufzulösen, sondern es geht eigentlich um ein ganzes Konglomerat von vielen verschiedenen Menschen, die nichts anderes machen können in ihrem Leben, als diesen einen großen Fall irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ja, deswegen sagt ja Chloe Sevigny ja auch diesen schönen Satz am Ende, also als sie sich trennen,
ja.
Wir sind immer noch in unserer ersten Verabredung, die nie zu Ende gegangen ist.
Ja.
Weil er wurde von seiner ersten Verabredung gleich wieder alarmiert,
ja,
von der Figur, wie hieß denn nochmal der Polizist, nicht der Polizist, der Redakteur, den Downey Jr. spielt.
Oh, schwere Frage. Also mit Namen habe ich Schwierigkeiten noch, gerade mit den Figuren.
Ja. Das Lustige ist ja bei Arthur Lee Allen, angeblich soll ja David Fincher Black Francis gefragt haben, ob der da spielt.
Ah, das ist wirklich interessant.
Ist phänotypisch nicht unähnlich?
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Und nur hat Black Francis alias Frank Black, Charles Michael Kittredge, Thompson, der Vierte, überhaupt keine Schauspielerfahrung.
Ja.
Du hättest ihn nur genommen, weil er der Pixies-Sänger
so brüllen kann. Ja, dafür sind es zu viele Szenen.
Ne? Ja, es ist zu viel und auch viel zu großes Risiko.
Ja.
Aber hätte gepasst, ne? Ich finde allein dieses Schlussbild, in der Arthur Lee Allen in diesem Geschäft steht, in dem er arbeitet, 1983.
Das ist toll. Weil man einfach auch das Gefühl bekommt, in dem Film in eine ganz eigene Rolle gestoßen zu werden als Zuschauer. Ne? Man selber entscheidet in dem Moment, ja, ist das nun wirklich der Täter oder nicht? Du hast es jetzt nicht ganz so erwähnt, aber das im Film wird das oft deutlich ausgedrückt. Die Beweise, also die Indizien auf der Seite, die du genannt hast, die existieren alle, aber alles drumherum, also zum Beispiel DNA-Sachen und Fingerabdrücke und so weiter, passen nicht überein mit dem mutmaßlichen Täter in dem Fall.
Ja, und es gibt ja auch sehr, sehr krumme Gegenargumente. Es gibt ja diesen Schreibstilforscher, wie nennt man das?
Genau, ja, wo die rechte und die linke Hand eingesetzt werden, um zu schauen, ob das passt und so.
Der sagt, das ist nicht dieselbe Schrift.
Ja.
Sagt er, und vertraust dem Urteil eines Experten. Heute würde das alles KI machen.
Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es in dem Film nicht nur um reines Whodunit geht, auch wenn es am Ende so ein bisschen darauf hinausläuft, dass man versucht, den einen Personen irgendwie filmisch dingfest zu machen. Sondern es geht vor allem auch um diesen großen Medientumult, den der Fall ausgelöst hat. Und der Film zeigt ja mehr als einmal deutlich, dass es durchaus möglich ist, dass es die eine oder andere Person gibt, die wie ein Trittbrettfahrer versucht hat, das auszunutzen und sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Unter Umständen kann es sogar sein, sagt der Film nicht deutlich, aber man kann es so annehmen, dass es vielleicht sogar einen gab, der die Presse gefüttert hat, unabhängig von der anderen Person, die die Morde gemacht hat. Und das wäre natürlich in der Situation noch schwieriger zu erfassen, einfach für die Polizei.
Ja, es wird dem Dave Toschi, dem heißt so Dave Toschi.
Dave Toschi, genau, ja.
Dem wird ja unterstellt, dass er teilweise auch selber Briefe geschrieben hat, und, um sie dann in den Vordergrund zu stellen. Gehen wir mal kurz auf die einzelnen Morde nochmal ein. Gerade die Szene am Lake Berryessa ist ja berühmt.
Mhm.
Vielleicht, oder ich finde, es ist die beste Szene, die David Fincher jemals gedreht hat.
Die haben helllichten Tage gemacht.
Weil sie golden, wie mit Sommer, wie der ganze
Sommerfilm. Hat eine ganz flirrende Stimmung. Ja. Ne? Man ist am See. Es ist eigentlich eine Situation, die mit Horror oder Gewalt gar nichts zu tun
hat. Der See ist ja auch total bekannt. Ne? Mhm. Also nicht nur deshalb. Wenn man jetzt so durch Amerika fahren würde und an dem See vorbeikommt, man würde wahrscheinlich gar nicht wissen, was da passiert ist. Ne? Es ist ein wunderschöner See, aber auch nicht sehr bemerkenswert. Ne? Und da liegt dann dieses Pärchen. Und allein die Szene, wie der Zodiac ins Bild kommt, wie in so einem Wo ist Waldo? So, Wimmelbild, man sieht ihn jetzt zuerst nicht. Jetzt war schwarz gekleidet, was auffallen müsste
im Sonnenlicht. Sehr auffallend, finde ich auch.
Aber er versteckt sich hinter Bäumen. Mhm. Er redet nicht viel. Und die Schreie, die vor allen Dingen die Frau dann, als sie erstochen wird, abgibt, die stehen so ein bisschen im Gegensatz zur Körperhaltung. Ich glaube, dass das auch viel ausmacht.
Ja, sie wirkt so ein bisschen, als würde sie es einfach dann ertragen. Ne? Als
genau.
würde es einfach passieren, ohne dass sie was tun könnte.
Genau.
Dann wird die Kamera allerdings auch schnell abgedreht. Ne? Also man hat die Sequenz an sich, wenn sie getötet werden, sind nur wenige Sekunden. Der Film ist auch recht unblutig, das muss man dazu sagen.
Ja.
Also die Gewalttaten sind exzellent inszeniert, aber sie sind keine Blutbäder oder Slasher-Szenen oder sowas.
Ja, der Film, die Szene hat keine Musik.
Ja.
Der Zoe, der redet nicht viel. Fincher täuscht auch den Zuschauer in dem, ne, also der Zodiac hat keinen wirklichen Plan.
Ja.
Er sagt, ich fahre jetzt weg, ihr fesselt euch jetzt gegenseitig Und der Mann sagt ja dann irgendwie, ihnen ist schon klar, dass wir hier erfrieren können oder verhungern können, wenn uns hier keiner sieht. Und das gibt natürlich das trügerische Gefühl, dass der Zodiac die dann in Ruhe lassen wird. Ja. Der Mann fragt, nur falls einer fragt, ist die Waffe überhaupt geladen? Ja. Und der zeigt der Zodiac ihnen ja das volle Magazin.
Ja.
Und du weißt ja, okay, er hat die nicht umgebracht, damit ist die Sache auch geklärt, denn er hätte sie ja längst erschießen können und sie nicht fesseln müssen. Und dann zieht er erst spontan wahrscheinlich sein Messer.
Ja.
Zu seinem Muster gehört auch, dass wenn immer er halt die Pärchen angegriffen hat, halt immer die Männer überlebt haben. Ne?
Ja, interessant. Ne? Also von Anfang an wird auch so deutlich gesagt, dass das so ist. Und ich finde, man kann an manchen Szenen nicht ganz eindeutig erkennen, dass das so wahrscheinlich ist. Ne? Gerade diese erste Mordszene, wo die Teenager da angegriffen werden, da hast du das Gefühl, das kann keiner überleben. Der schießt mehrfach auf die Person,
ja,
ne? Und aus nächster Nähe. Aber trotzdem ist das ja letztendlich ein Fakt, der einfach geblieben ist.
Ja. Ne? Mitten in San Francisco wird ja dann auch ein Taxifahrer erschossen.
Mhm.
Und hier ist eine Szene entstanden, die sehr gut aussieht, von der ich erst später gelernt habe, dass sie komplett digital,
ja, genau,
entstanden ist. Ja. Nämlich dieses Taxi, das dann von der Polizei dann halt als Tatort dann irgendwie abgesperrt wird. Das steht halt auf einer von diesen Straßen von San Francisco, die so hoch und runter gehen. Und du siehst dann hinten irgendwie so das Wasser und das nächtliche San Francisco. Und das ist komplett digital entstanden, dieser Hintergrund. Das wusste ich nicht, weil er täuschend echt aussieht. Das sieht so ein bisschen wie so eine Vorstufe zum Volume aus, das man heute bei Mandalorian und so hat.
Ja.
Ich wusste, dass es 2007 geht. Das ist sensationell. Und das Ganze, ich hatte mit Arne in den Oscar-Folgen rüber gesprochen. Ich finde es so traurig, dass Filme nominiert werden oder Oscars bekommen, weil sie es schaffen, Dinge, die man eigentlich als natürliche Lebensräume bezeichnen würden, aus Budgetgründen am Computer nachzubauen.
Ja.
Und das dann zu prämieren. Weißt du, Dinge, die Spezialeffekte Oscar kriegen sollen, das sind für mich Raumschiffe, Laserschwerter, Monster. Ja, Dinge, die es nicht gibt, die du nur mit Effekten herstellen kannst. Wenn der Wert eines Effekts daran besteht, aus Budgetgründen, dir nicht die Mühe zu machen, eine Straße nachts für Dreharbeiten zu sperren und das authentisch aussehen zu lassen, sondern denkst, ey, wieso? Das ist wie Ridley Scott, der für jede Szene inzwischen 9 Kameras aufstellt,
ja,
damit er nicht irgendwie nochmal eine Szene doppelt drehen muss.
Ja. Ja, es stimmt schon. Ne? Also bei den CGI-Sachen hast du oftmals diese Filme, die natürlich mit Fantasy-Sci-Fi-Elementen arbeiten. Und ich habe das bei den Oscars oftmals immer so als Trostpreis verstanden für die Filme, die in den wichtigen Kategorien eigentlich leer ausgehen.
Ja, aber die haben jetzt bei den letzten Oscars, da haben die nominiert diesen Waldbrandfilm mit Matthew McConaughey.
Ja.
Da haben die brennende Häuser gezeigt, die digital gemacht wurden.
Ja.
Nolan will Gebäude anzünden. Mhm. Dann haben die eine Szene gezeigt, wie Leute auf dem Schiff fahren. Die wirklich ja nicht auf dem Schiff waren, sondern im Studio auf so einem blöden Bug stehen und darunter eine Greenscreen oder sowas. Und das ist mir zu faul.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du wirst dafür prämiert, Leute reinzulegen.
Ja.
Wenn du ein Raumschiff siehst, dann weißt du, dass es ein Effekt ist. Dann wirst du reingelegt, weil es keine Raumschiffe gibt.
Hat sich aber auch ein bisschen geändert einfach. Ne? Also 2007, als Zodiac jetzt rauskam, der ja auch wirklich diese Wende zwischen analogem und digitalem Film auch mit ausdrückt. Ne? Das ist ja eigentlich einer der ersten Hollywood-Filme, der komplett digital auch gedreht wurde. Danach hast du ja einen Überschwang an CGI-Effekten in Filmen, eigentlich in allen, wo irgendwas dargestellt wird, dass einem, dass man so kaum noch selber herstellen möchte, weil es zu teuer ist, dass es einem unangenehm geworden ist. Also zumindest geht es mir so, ich will von den Marvel-Filmen gar nicht sprechen, aber auch bei all den anderen Filmen, wo man im Grunde einfach etwas zeigen möchte, was anders ist, ist vielmehr auch zum Beispiel ganz unangenehm bei Frankenstein ist auch von Del Toro.
Schrecklich.
Es ist völlig anders als seine frühen Sachen. Ich meine, er arbeitet schon länger mit diesen Sachen, aber es sieht halt aus wie ein Computerspiel
oft. Komplett
und das macht es unangenehm. Ne?
Ja. Also. Ja. Na, das ist, Zodiac ist, wenn man den sieht, das ist ein Film, der heute so von und für Netflix gedreht werden könnte. Diese digitale, der hat zwar kein Orange and Teal, aber der sieht aus wie ein, oder wie diese elendigen Mike Flanagan, Stephen King Verfilmungen.
Absolut.
Die sehen alle gleich aus.
Leider schon. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gedacht ist. Vielleicht möchte der
Regisseur
das
auch so. Ne? Ja, die sehen aus wie, die Tönung sieht aus wie Netflix-Filme. Das kann man so nicht zum Vorwurf machen, weil es der erste war.
Ja, kann man, ästhetisch, aber inhaltlich und erzählerisch gar nicht, weil es ein Film ist, der sowas von weit entfernt ist von der Art, wie Netflix Filme machen lässt, dass man da im Grunde einen Riesenunterschied schon feststellt. Weil Fincher geht es ja auch darum, ganz anders zu erzählen. Im Director's Cut gibt es eine Szene, die ich total krass fand, auch wenn sie gar nichts macht, also kaum was macht. Du hast da plötzlich diesen Überschwang, ne, zu den vielen Jahren später, ne, diesen 3 Jahren später.
Mhm.
Du siehst einfach nur eine Schwarzblende und dann hörst du im Hintergrund Radio- und Fernsehsachen zum
Vietnamkrieg. Son of Sam und so.
Genau. Mhm. Und die werden reingemischt mit Songs aus dieser Zeit. Mhm. Und es vermischt sich aber in so einem, man kann das gar nicht erklären richtig, um diesen Effekt auf einen zu verdeutlichen. Das vermischt sich so, dass man das Gefühl bekommt, dass sich Pop und Politik eben ineinander verknäueln und dass praktisch all das, was mit dem Zodiac zusammenhängt, nicht nur eine Sache ist, die die Menschen angeht, weil es um ein Verbrechen geht, sondern es ist mehr. Das ist irgendwas, was die Menschen im Kern definiert. Etwas, das sie genauso erinnern, wie jetzt ein Song von den Rolling Stones oder
so. Ja, wobei Dave Toschi heißt er, ne? Mhm. Der sagt ja, er sagt ja zu Graysmith, also die Lynn Roberts Graysmith, die Figur, die Jack Gyllenhaal verkörpert, jetzt hören Sie mal auf, was kümmern Sie sich darum? Pro Tag sterben 20 Leute in San Francisco. Und dieser Zodiac hat nur 5 innerhalb von 5, 6 Jahren umgebracht. Es gibt auch andere Fälle. Aber was natürlich jemand wie Robert Graysmith, der mit Kunst arbeitet, der war der
er sagt Chronicle, immer, er ist Karikaturist. Ja, der war
der auch eine sehr lustige Szene, als einer der Ermittler mal sagt, irgendwie, wer sind Sie überhaupt? Ich bin
Karikaturist.
Und dann guckt er in so ein Blankface und denkt, was will denn dieser Typ da? Naja, aber natürlich fühlen sich Leute wie Graysmith herausgefordert, denn wenn ein Mörder mit Rätseln arbeitet, die er verschickt, da fühlt man sich natürlich angestachelt. Ja. Das fühlt sich doch viel mehr angestachelt, als wenn du einfach einen Mörder hast, der seine Morde nicht kommentiert. Ne? Ja. Und verschickt ja auch diese Wortspiele und so. Ne? Und ich habe das mal durch Chat gejagt. Eins dieser Runen-Wortspiele oder Runenrätsel hier verschickt, lautet übersetzt: All the people I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow down or stop my collecting of slaves for my afterlife. Dieser Zahlensalat, den er da geschickt hat, und Buchstabensalat, ist dieses, das kommt bei raus. Also später wird ja erklärt, dass der Zodiac wahrscheinlich aus verschiedenen amerikanischen Bibliotheken so militärtaktische Codebücher gestohlen hat, um seine Rätsel zu erstellen. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall kein dummer Typ. Und das muss ja jemand wie Dave Toschi ja auch ansprechen. Ja. Und dieser Toschi, der auch erst, also Robert Graysmith lebt noch und Toschi ist, glaube ich, erst vor 10 Jahren gestorben oder so, galt ja als Vorbild für Bullitt und Harry Callahan aus Dirty Harry.
Das ja angespielt wird im Film. Genau. Ne? Es gibt da eine Kinoszene, ne? Wo man Dirty Harry dann sieht.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Und man spürt die Wut und Frustration Dave Toschis, der gerne so wäre wie Dirty
Harry. Ja, genau.
Und man sagt ja irgendwie, Graysmith lernt ihn dann vor dem Kino kennen, wo Dirty Harry läuft, und sagt dann zu ihm, ja, also Callahan hat ja gute Arbeit geleistet. Mhm. Und dann sagt Toschi, ja, der musste sich ja auch nicht an Regeln halten. Ne? Und dann sagt Graysmith, um ihn aufzubauen, Sie werden ihn kriegen. Und dann sagt Dave Toschi, mein Freund, es werden bereits Filme über ihn gedreht.
Ja, genau.
Das ist ganz, ganz toller Dialog.
Ja, finde ich eine super Szene, sehr illustrierend, auch sehr als Referenz natürlich der ganze Film ist, das darf man nicht vergessen, finde ich, auch eine einzige Verbeugung vor dem 70er-Jahre-Kino, Paranoia-Thriller-Kino, wie die Unbestechlichen, die 3 Tage des Kondors. Eine der schönsten Entscheidungen, finde ich, des Films ist auch, oder das Glücks, das David Fincher hatte, David Shire gewonnen zu haben als Komponisten, der ja diese ganzen Filme vertont hat zu der Zeit und der hier sehr sanft die Sachen eingespielt hat, angeblich mit einem 80-köpfigen Orchester. Mhm. Also man hört das dem Soundtrack kaum an, aber der ist unglaublich subtil, wird nur sehr bewusst eingesetzt.
Aber die Dissonanzen sind auch heftig.
Also genau.
Ich weiß noch, als der Zodiac diese Frau mitnimmt, deren Auto er vorher manipuliert hat, und dann zu ihr sagt, ist ganz schlimm, ne? Sagt dann zu ihr irgendwie, ich werde ihr Baby aus dem Fenster werfen,
bevor ich sie töte. Ja, eine grausame Szene, ja.
Bevor ich sie töte, werde ich ihr Baby aus dem Fenster werfen. Und dann blendet Fincher ja ab mit diesem dissonanten Shire-Akkorden. Und sie überlebt dann, sie schmeißt sich aus dem Wagen mit dem Baby. Vielleicht die härteste Szene.
Ja, man sieht das allerdings nicht, ne? Also David Fincher lässt vieles aus, aber das Grauen wirkt trotzdem, ne? Man sieht dann plötzlich einen Laster, der an der Stelle hält. Man hört dann nur die Frau, wie sie schreit. Man denkt sich dann, was ist jetzt wirklich passiert? Eigentlich denkt man, oder so ging es mir zumindest, ich dachte, dass das Baby auf jeden Fall tot sein wird. Aber es ist nicht tot, sondern sie versteckte es woanders. Sie hat es anscheinend geschafft, da rauszukommen aus dem Auto. Was für mich so ein bisschen auch dafür sprach, irgendwas ist an dem Täter, wenn es denn der Zodiac-Killer war, so dass es ihm entweder egal ist oder er einfach auch ein bisschen nicht in der Lage ist, bestimmte Situationen zu kontrollieren. Und dann passieren ihm diese Dinge. Dann wird der Mord nicht stattfinden, weil es ihm einfach nicht gelungen ist. So in der Art.
Ja, er hätte natürlich, um seine Identität zu verschleiern, denn er wurde ja quasi gesehen. Mhm. Diese Frau wird ja nicht mehr, die wird nicht mehr gezeigt. Es geht am Ende den Überlebenden des ersten Angriffs am 4. Juli, der ganz klar auf das FBI-Foto von Arthur Lee Ellen zeigt und sagt, das war er.
Ja.
So blendet der Film ja auch ab. Ne? Aber diese Frau wird nicht mehr gezeigt. Und sie ist ja diejenige, die vielleicht noch am deutlichsten ihn identifizieren könnte, weil sie ja mehrere Minuten mindestens mit ihm gesprochen hat.
Mhm, genau.
Ja. Das wird leider nicht gezeigt. Aber auf jeden Fall, Graysmith sammelt dann ja immer mehr Indizien, die auf Lee hindeuten, ne? Weil er halt irgendwie, er kommt mit dem Geburtstag, ja. Dann muss er Lee nochmal ins Gefängnis. Mhm. In der Zeit haben die Zodiac-Briefe aufgehört. Ne?
Das ist
danach fingen sie wieder an, ne? Und dann klopft er ja dann so voller Panik nachts dann bei Dave Toschi dann an die Tür. Und das ist also, das mag Mark Ruffalo wirklich gut. Da sagt er irgendwie zu seiner Frau, bei liegen ja im Bett und wachen sie so auf, ne? Ja. Er sagt zuerst, ich werde ihn umbringen. Ich rufe die Polizei, wo ist meine Kanone? Einfach toll. Ja, das ist wirklich eine tolle Figur. Ja. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass Fincher mehr zum Schauspielerregisseur wird. Und die glänzen für sich. Gut, Robert Downey Jr. spielt ja immer die gleiche Figur. Ne? Ja. Trottel, ich mag den ja nicht. Der spielt immer den gleichen Typen. Ne? Den leichten, derangierten Künstler. Ja, der spielt immer ähnlich,
aber er macht das schon gut. Also ich mag die Art und Weise, wie er das spielt. Gerade in so,
das ist wie Tony Stark.
Auch in Oppenheimer. Ne?
Also wie ein alkoholkranker Tony Stark spielt
er. Das Alkoholkranke verfolgt ihn allerdings. Natürlich diese ganzen Dinge.
Und es sind alles gute Schauspieler. Auch Ruffalo und vor allen Dingen auch Jake Gyllenhaal, der heute ja nur noch Muskelrollen eigentlich. Gyllenhaal sagt doch, er sucht sich die Rollen nur noch danach aus, dass es Rollen sind, für die er weiter trainieren kann.
Verstehe.
Damit sein Körper sich nicht abbaut. Ne? Ja. Naja, und dann gibt es ja die Szene, in der, die auch sehr bedrückend ist, in der Graysmith, auch relativ weit am Ende, diesen Filmorganisten oder den Filmvorspieler besucht. Ne? Und
ja, genau.
Das ist so diese Paranoia-Szene.
Eine richtige Hitchcock-Szene
eigentlich. Ja, absolut. Ne? Und das wird auch durch den großen Satz eingeleitet. Dieser Organist lässt ihn rein, ein freundlicher, älterer, kleinerer Mann, und sagt dann so irgendwie, ich habe die Filmrollen im Keller.
Ja.
Ne? Und dann sagt Gyllenhaal, nicht viele Menschen in Kalifornien haben einen Keller. Und dann sagt er, ja, ich schon. Und ich wusste das nicht. Ne? Das
ich wusste auch nicht, wahrscheinlich wegen Erdbeben oder sowas.
Keine
oder
Ahnung, aber das deutet ja schon an, dass der ein Geheimnis unten haben
kann. Ja, unbedingt. Ne? Ja.
Und gerade weil du von Hitchcock aus sagst, ne, der Gyllenhaal kriegt unten Angst, hört Geräusche über sich, ne? Wahrscheinlich nur so Brackwasser, das abläuft, und sagt dann trotzdem, ja, sind Sie sicher, dass niemand anderes hier wohnt? Mhm. Und dann guckt dieser Mann ihn nur an, und das, die wirklich gute Filmszene ist, als er an der Haustür sieht und die Tür nicht auf, also schnell nach oben geht, das Haus verlassen will, an der Haustür rüttelt und ihn nicht aufkriegt und man hinter ihm Schritte hört und der Hausbewohner durch ein Spiegelbild zunächst ins Bild kommt und man ihn dann erst als echten Menschen ins Bild treten sieht. Das hat so was Nosferatu-mäßiges.
Ja, das stimmt. Und du hast auch das erste Mal das Gefühl, dass es Auswirkungen auf sein Leben hat, was er da tut. Vorher war er immer nur der zum rasenden Reporter gewordene Karikaturist, in jedem Sinne rasend. Und hier wird plötzlich klar, dass das irgendwo auch seine Psyche angegriffen hat, weil er nicht mehr rauskommt aus dieser Geschichte. Und der ganze Film ist ja weniger eine Kriminalgeschichte als eine Obsessionsgeschichte, weil alles darauf hinausläuft, dass das am Ende die Menschen verschlingt, die versuchen dran zu bleiben an der Sache. Ne? Und in der Sequenz wird das schon recht offensichtlich.
Ja. Am Ende wird mit Abspanntafeln nochmal, werden die einzelnen Schicksale nochmal erklärt, was aus jedem wird. Und Arthur Allen Lee stand ein Prozess bevor, nachdem das 4. Juli-Opfer ihn identifiziert haben will, hat dann aber einen Herzinfarkt bekommen und ist verstorben. Mhm. So. Und Robert Graysmith lebt ja heute noch. Schreibt immer noch seine Zodiac-Bücher. Ne?
Stimmt. Einer muss ja die ganze Sache aufrechterhalten.
Ja.
Das ist so die Sache. Ja, ist es dann der beste David Fincher-Film? Was würdest du sagen?
Ich finde schon. Also ich mag natürlich auch Fight Club sehr gerne und ich mag auch Seven, aber ich finde Zodiac ist ein bester Film. Es war leider kein Erfolg und Panic Room war ein Achtungserfolg. Man darf sich, also wir stellen uns Fincher so als den Typen vor, der durch Hollywood gewandelt ist, immer geile Visionen umsetzen konnte, aber in seiner Zeit hat er seltener Erfolg gehabt als gedacht. The Game war kein Hit.
Ja, aber auch vielleicht wieder nur eine Stilübung. Ne? Also da, wie schon Fight Club,
Fight Club war auch kein Hit. Es ist ein Klassiker. Das
postmoderne Kino, ne? Es überfordert die Menschen vielleicht.
Es war kein Hit. Fight Club gilt als sein Meisterwerk. Kein Hit. Panic Room, kein Hit. Zodiac, 4 Jahre später, kein Hit.
Der wohl sogar noch am wenigsten.
Ne? Ja, am wenigsten. Dann kam Benjamin Button.
Was wiederum nochmal ein Switch ist in seiner Karriere.
Ja, da war Brad Pitt ja auch schon wirklich Superstar. Und die,
total Hollywood, der Film.
Ja. Also. Und die Prämisse des Films ist halt interessant. Ne? Egal, wie man den Film findet, es ist halt interessant. Ich würde halt bei Benjamin Button, der Vorwurf, den ich dem Film mache, ist der, dass der Alterungsprozess ausgeblendet wird oder rapide beschleunigt wird, als Brad Pitt selber nicht mehr zu sehen ist, weil er ein Kind wird.
Ja, ja.
Ne? Da hat Brad Pitt vielleicht auch als Co-Produzent gesagt, Moment mal, wieso sollen wir denn 30 Minuten lang ein kleines Kind sein, wenn ich das nicht sein kann?
Ja, genau, ich will doch zu sehen sein.
Und das ist, aber dabei ist das ja das eigentlich Interessante. die Älterwerdung, indem du ein Kind wirst und zum spielenden Jungen wirst und Alzheimer-mäßig dann aber vergisst, wer du warst. Ja. Du verlierst die Persönlichkeit ja dadurch, dass du zum Kind wirst und geistig abbaust, indem du nur noch auf Impulse oder Reize reagieren kannst wie kleine Babys. Und das ist eigentlich eine viel interessantere, traurigere Analogie auch zu Alzheimer, als das, was am Ende, das ist ja ein ganz schneller Schnitt. Du siehst Brad Pitt jugendlicher werden und dann sieht man ihn als Baby an der Hand seiner Partnerin.
Ja, ich würde sagen, dass der Film auch teilweise in Sentimentalität ersäuft. Dass ich auch das Gefühl habe, dass Fincher vielleicht diese Vorlage von F. Scott Fitzgerald nicht so wirklich im Griff hat. Und daraus, was er will, dann aus einer Art Forrest Gump-Film machen. Das funktioniert nicht so richtig, weil David Fincher einfach nicht der Typ ist, der so eine Geschichte wie Forrest Gump machen kann. Mhm. Weil, vielleicht, weil, wie du sagst, er kein Schauspielerregisseur ist, aber weil er vielleicht auch eher so, wie das zu Nolan passt, ein technischer Regisseur ist, dem es um bestimmte Effekte und eine bestimmte Art von Kino geht.
Aber ich finde das wirklich erstaunlich, wie groß die Fehlgriffe sind, die er teilweise macht. Mit The Killer.
Ja. Weißt du, was du meinst?
Mank wurde gelobt, aber stinklangweiliger Film.
Ja, das ist für ein bestimmtes Publikum gedreht, das merkt man.
Aber ich finde das bei Fincher wirklich, ich bin mal gespannt, wie der Hollywood-Film wird jetzt mit Brad Pitt, ne, ja. Die Fortsetzung. Die erste große Arbeit Tarantinos vor allen Dingen, ja. Seit Once Upon a Time in Hollywood, weil er das Drehbuch geschrieben hat, 20 Millionen. Also, ich habe große Erwartungen an den Film, aber ich bin, Fincher, Gone Girl ist gut.
Absolut.
Social Network ist geil.
Das wiederum, ich würde sogar sagen, Social Network ist noch ein Stück besser als Zodiac. Nicht, weil er irgendwas anders und besser macht als Zodiac. Man sieht, dass das sehr stark geprägt ist eben vom Drehbuch von Aaron Sorkin. War ja angeblich ein Drehbuch, was bis zu 180, 200 Seiten hatte. Mhm. Und dann wurde den Schauspielern gesagt, ihr müsst so schnell sprechen, dass wir diesen Film in 2 Stunden kriegen. Ah. Sonst können wir ihn so nicht drehen. Das finde ich schon krass irgendwo. Ja. Und der Film schafft es ja wirklich, diesen ganzen Hype, der so drinsteckt, diese ganze psychoanalytische Kiste, die anscheinend dieses Shakespeare-Drama eigentlich, das dazu führt, dass Mark Zuckerberg überhaupt auf die Idee kommt, sowas wie Facebook zu gestalten und so weiter. Der ganze Film schafft das zusammenzufassen mit sehr, sehr faszinierenden filmischen Mitteln. Ne? Also mir fällt so diese eine Sequenz ein, wo sie auf diesem Fluss da, diese typischen Elite-Segel, was waren das für ein Ruderbootrennen machen. Und man hört da im Hintergrund eben die von Trent Reznor und Atticus Ross verfremdete Musik da von Edvard Grieg. Und das fast innerhalb von nur 30 Sekunden zusammen, wie diese ganze Welt dort, diese Elite-Welt funktioniert und wie viel Kompetitives da drin steckt, um die Menschen anzustacheln, etwas zu leisten und so. Das ist schon genial gemacht und ich finde auch den Soundtrack extrem gut und er hat auch so eine ganz eigene neue Variante von Soundtrack-Haftigkeit geschaffen. Ne?
Diese Voss-Zwillinge oder Voss, diese beiden.
Die so digital gemacht wurden. Ne?
Einer ist Armie Hammer, ne? Armie Hammer, ne? Citizen Vigilante, noch ohne Waffe. Ja. Ich glaube, das Problem ist, oder sagen wir mal, der Vorteil Social Networks gegenüber Zodiac ist der, wenn du ein Period Piece drehst, das weit entfernt liegt, was Social Network nicht ist, die Menschen sehen im Grunde genommen aus wie heute. Es ist nur deshalb ein Period Piece, weil die Social Media Technik so veralt aussieht inzwischen. Ja. Damalige Verhältnisse neu. Wenn du so ein Period Piece machst aus den 70er Jahren, dann dürfen die Kostüme niemals wichtiger werden als die Rolle. Ja. Das ist ja das Problem, das Age of Innocence von Scorsese nicht hat, aber Gangs of New York von Scorsese hat.
Ja, unbedingt.
Der ganz halt stark, ein Zylinderfilm ist. Und ich meine, Leo sieht geil aus. Und in dem Film sieht auch Daniel Lewis geil aus. Aber du denkst halt die ganze Zeit nur an deren Zylinder und die Hüte. Ne? Und
bleibt so als Bild.
Ja, die Kostüme dürfen niemals wichtiger werden. Ja. Und das ist ja auch, das ist ein bisschen schade an Carlitos Way von De Palma, mein Lieblingsfilm von ihm, weil sowohl Kleinfeld, also Sean Penn, als auch Carlito, Al Pacino, so gut aussehen in ihren Rollen. Also so wie Pacino hat ja noch nie einer ausgesehen mit seinem Vollbart und der Aviator und diesem Ledermantel. Das ist auch fast zu groß zu werden droht. Mhm. Und vielleicht ist das etwas, anders, wie willst du einen Film aus den 70ern drehen ansonsten? Du musst dir die Leute zeigen, wie sie sind, Trenchcoat-Leute, Cops und so. Ne? Aber man darf sie halt nicht zu sehr auf die Ausstattung fixieren.
Ja. Ne? Viele haben zumindest Social Network vorgeworfen, dass der Film schon einen Dreh findet für die ganze Vorstellung von, wie funktioniert Social Media für uns und so weiter. Aber dass es von Menschen gemacht wurden, die eigentlich nicht Teil dieser Welt sind und deswegen im Grunde eine altertümliche Vorstellung davon haben, wie das funktioniert. Das kann man durchaus so sehen, aber ich finde, das ist gerade das Spannende an diesem Film, dass er versucht, da einen Dreh zu finden, was da drin steckt, ohne sich da ohne dem verfallen zu sein. Ne? Also ich hab das Gefühl, Social Network ist kein Film, der so funktioniert, wie Social Networks sind, während Zodiac ganz anders ein Film ist, der sich auf diese Obsession total einlässt und selber obsessiv an dieses Thema rangeht. Ne? Und jede einzelne Sequenz daran koppelt, dass Menschen versuchen, verzweifelt etwas zu lösen, was als Rätsel gar nicht lösbar ist.
Ja, ich finde es halt so lustig bei Social Network, dass Jesse Eisenberg Mark Zuckerberg so gut dargestellt hat, dass er danach wirklich einen Image-Knick erlitten hat als Mensch und Schauspieler. Das hat im Grunde genommen seinem Image geschadet. Mhm. Keiner mag Jesse Eisenberg, weil alle denken, das ist Mark Zuckerberg.
Er hat natürlich auch so ein frostiges Gesicht, so ein verkniffenes, ich bin auf jeden Fall von etwas überzeugt und versuche es durchzudrücken.
Ja.
Das ist schon ganz krass. Es gibt's in anderen Filmen ist das ja ähnlich. Also er kann das ja nicht loslassen.
Hast du einen Karate-Film mit ihm gesehen?
Nee, habe ich nicht bisher.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Self-Defense oder wie heißt der Name? Naja, egal. Gut, dann kommen wir mal zur Bewertung von Zodiac. Ja, 5 Sterne von mir. Und von dir?
Ich würde ihm 4,5 geben, aber das ist jetzt 4,5 oder 5 nicht entscheidend. Ich würde es ihm deswegen geben, weil ich glaube, dass der Film schon auf eine Art und Weise gedreht wurde, die sich unterscheidet von den anderen Fincher-Filmen, dass es ihm um eine bestimmte Art von eigener Geschichte ging, die für ihn selbst sehr von Bedeutung ist. Er hat das in den Audiokommentaren zu dem Film ja auch erklärt, dass er eben da aufgewachsen ist in diesem Gebiet und wie er das als Kind alles mitbekommen hat, hat ihn schwer beeindruckt und das wollte er rüberbringen. Also es ist schon ein Film, der selber eine gewisse Obsession ausdrückt und ich finde, Jake Gyllenhaal ist auch so ein Symbol eigentlich ein bisschen für den Regisseur, der versucht da irgendwo dran zu bleiben und da anscheinend auch privat sehr viel investiert hat für all diese Dinge.
Ja, mich hat er mal so an Tim und Struppi erinnert. An Tim irgendwie.
Ja, genau, zu
Tim. Er war eigentlich viel mehr Reporter, als es irgendwie Downey Jr. war, der immer in seinem Wagen übernachtet hat.
Ja, der ist gar kein Reporter, sondern ist einfach nur der Zyniker, der in der Redaktion rumsitzt und irgendeinen Scheiß macht. Ne?
Ich habe mir den angeguckt und denke manchmal, ich wünschte, ich könnte so eine Rolle mal haben.
Mhm.
Weißt du, einfach mal so ein Journalist sein, der kommt, weil er will den Leuten Mittelfinger zeigt. Dass es solche Leute damals gibt,
ja.
Der gibt es die immer noch, bei uns nicht.
Das stimmt. Naja, ist ausgestorben so ein bisschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber sie gab es auf jeden Fall.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Film, den Marc vorstellen wird. Marc versteckt sich hier ja ganz eindeutig hinter dem großen Stanley Kubrick, der behauptet hat, dass dieser Film spurlos verschwindet aus dem Jahr 1988. Was hat er gesagt, der schlimmste Horrorfilm sei?
Das ist vielleicht das Falsche, der erschreckendste.
Der erschreckendste.
Das spielt eine große Rolle vielleicht, wie man das auffasst, weil es ist im Grunde kein Horrorfilm in dem Sinne. Es ist auch kein Thriller in dem Sinne, sondern sehr viel mehr. Aber dem Film geht es um eine ganz eigene Suspense, um einen Spannungsbogen, den man so für so einen Film gar nicht erwarten würde. Es geht nämlich um ein junges Paar, was auf dem Weg nach Frankreich ist, in den Urlaub. Und dort machen sie Halt an einer Raststätte. Und da wird dann plötzlich der Mann allein gelassen. Er weiß nicht, woran es liegt. Er vermutet natürlich sofort, dass ihr irgendwas passiert sein könnte. Und er kann sie einfach nicht finden. Ja, und was den Film jetzt interessant macht, ist, dass es sofort, nachdem das passiert ist, es dauert so etwa 15 bis 20 Minuten, ein Cut gemacht wird zu einem Mann. Ein ganz einfacher und gut gewählter Herr im mittleren Alter, der in Frankreich wohnt, Chemielehrer ist und jetzt so ein bisschen erzählt, es wird jetzt so ein bisschen erzählt, wie so sein Alltag aussieht. Ne? Also vollkommen ohne, dass klar wird, warum das so ist. Und dann wird aber auch gezeigt, dass er bestimmte Sachen eintrainiert, zum Beispiel, was man mit Chloroform machen kann, wie man einen Menschen damit gefügig machen kann. Und wir wissen natürlich sofort, okay, es ist klar, das ist der Täter.
Wobei das Interessante an diesem Perspektivwechsel ist, dass die Zeitebene nicht klar ist. Man weiß nicht, ob er es als Vorbereitung macht, um diese Frau zu entführen.
Richtig.
Oder ob er das nachträglich nochmal macht, um seine Methode zu verfeinern beim nächsten Opfer.
Genau. Und um das noch kurz zusammenzufassen, wie das den Film weiterträgt, irgendwann vergeht die Zeit. Der Mann sucht immer noch nach seiner Freundin. Saskia heißt sie, er heißt Rex. Und er kann sie nicht finden, ist schon in einer neuen Beziehung. Macht aber überall noch Plakate und 3 Jahre nachdem seine Freundin verschwunden ist, sieht der Täter dieses Plakat und entscheidet dann spontan, sich zu melden bei Rex. Und er schickt ihn praktisch auf so eine Art Tour. Immer wieder soll er sich mit ihm in einem Café oder so treffen. Genau. Aber er taucht nicht auf. Mhm. In Wahrheit ist er doch immer irgendwie da und beobachtet die Situation.
Ja, weil er will ihn ja auch alleine treffen. Rex bringt ja immer seine Freundin
mit. Genau, er bringt seine Freundin mit. Vielleicht ist das für ihn ein Hindernis in der Situation für den Täter. Und am Ende, und das macht diesen Film dann, wie gesagt, so unheimlich, trifft sich der Täter wirklich mit ihm, dann ist er auch alleine. Also seine Freundin hat sich nochmal von ihm getrennt, weil sie das nicht ertragen konnte, dass in seinem Gedanken immer noch seine alte, verschwundene Freundin ist. Und er so obsessiv, deswegen habe ich diesen Film vielleicht auch ausgewählt, weil der Film ist vor allem ein Film über Obsession, über die eines Menschen, der eine Person verloren hat und nicht loslassen kann, logischerweise. Er weiß nicht, was mit ihr passiert.
Ja, aber ist das eine Obsession? Ich meine, wenn ein Schicksal nicht geklärt ist, ist es ja ein nagender Schmerz, der so groß wird, dass er nicht unbedingt eine Obsession ist.
Ja, der Film thematisiert das schon. Mhm. Also man merkt, dass er davon beeinflusst ist insofern, als dass es sein täglich, also alles in seinem normalen Leben prägt, dass seine neue Beziehung dadurch natürlich nicht gelingen kann. Und weil er als Typ auch jemand ist, der nicht wirklich in der Lage ist, mit bestimmten Dingen umzugehen. Das sieht man gerade am Anfang des Films, wenn er mit seiner Freundin Saskia unterwegs ist und beide stranden dann in einem Tunnel, weil er nicht in der Lage war, genügend Tank in den Kanister, also
aber bei der Tank. Aber sie sehen das Licht am Ende des
Tunnels. Genau, sie sehen das. Der Film ist, das muss, du hast es so, wie du es ausdrückst, merkt man, dass das im Film sehr bewusst gezeigt wird. Man kann das auch unfreiwillig komisch nennen. Also solche Metaphern, zum Beispiel im Tunnel zu sein, dann sieht man plötzlich das Licht, dann ist Saskia am Ende dieses Tunnels, weil sie da gewartet hat auf ihn, nachdem er den Tankkanister geholt hat. Aber ich finde, das ist so ein Film, den muss man mehrfach gucken. Wenn man ihn das erste Mal sieht, dann sieht man ihn vor allem nur im Lichte dieser gigantischen Pointe, die am Ende kommt. Deswegen jetzt hier vielleicht an dieser Stelle, wir werden über diese Pointe sprechen. Also liebe Hörer, bitte jetzt, kommt ein großer Spoiler gleich, der den Film ein bisschen in eine andere Situation rückt, aber der wichtig ist für den Film. Und zwar deswegen, weil der Film nochmal gedreht wurde vom selben Regisseur in Amerika. Ebenfalls mit Jeff Bridges als Täter und mit 24
Jack Bauer,
genau, mit Jack Bauer.
Das ist bei Jeff Bridges der Film, wo die den White Russian trinkt, ne?
Ja, genau. Ja. Aber das Ende wird dort komplett verändert. Ich weiß.
So, okay. Schlechter Witz.
Einer pro Sendung, die musst du unterbringen.
Aber einen schlechten, ja.
Ich lasse die schlechten Witze ja immer raus. Ich mache sie immer vor der Sendung und nach der Sendung.
Ja.
Auf jeden Fall ist das Ende komplett verändert und zu einem Hollywood-Ende gemacht, was dem nicht nur dem Regisseur vorgeworfen wurde.
Erzähl mal, ich habe das Original, ich habe da die.
Na, am Ende kommt der, also vielleicht versuchen wir es. Ich versuche es mir erstmal für den Film zu erklären.
Ach, das ist dann der Film, wo sie so mit den Fingerspitzen sich aus dem Sarg dann rauskriegt, weil sie Low Pace.
Also ich versuche es mal erstmal für spurlos verschwunden zu Ende zu machen. Also
das war auch nicht gut, der Witz.
dann sind es zwei Prozent, die du machen musst. Du darfst ja auch zwei. Auf jeden Fall ist es so, dass der Täter sich eben trifft mit Rex und dass er eben klar macht, er würde nur dann erfahren, was mit Saskia passiert ist, wenn er das selber auch mitmachen möchte. Und erst will er das nicht und dann irgendwann entscheidet er sich doch dafür, weil er davon nicht loskommt, von dieser Situation und für sich Gewissheit haben will. Und der Film endet damit, dass er betäubt wird und am Ende lebendig begraben in einem Sarg wach wird. Er hat vom Anfang des Films noch ein Feuerzeug, was er von seiner Freundin geschenkt bekommen hat, was er auch immer dabei hat. Mit dem kann er so ein bisschen Licht da unten machen und er sieht das und er versteht das und er schreit erstmal vor Angst, bis er dann begreift, okay, jetzt verstehe ich, jetzt bin ich praktisch mit Saskia wieder auf eine Art und Weise vereint, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Er schreit dann ganz laut seinen Namen und sagt, das ist witzig. Und damit endet der Film. Und das ist natürlich schon eine Pointe, die im Kino, europäischen Kino der 80er Jahre so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hatte. Das ist nichts, was man sofort erwarten könnte in dem Film, aber deswegen sagte ich ja gleich vor ein paar Minuten, dass es ein Film ist, den man mehrfach sehen sollte. Dann sieht man natürlich die wahnsinnig vielen Metaphern, die darauf hindeuten, dass es ein Film ist, der sich mit diesem unheimlichen Prinzip von lebendig begraben sein auseinandersetzt, aber auch dieses Unheimliche überall woanders in dem Film unterbringt. Unter anderem sieht man diese Raststätten-Szene sehr extrem. Am Anfang ist sie nur praktisch eine Variante, wo man es nicht erwarten kann, dass was passiert mit Saskia. Wo man aber dieses Gefühl bekommt, ja, das ist ein Ort, den kennen wir aus unserem Leben alle irgendwie. Ja, jeder das hat das mal erlebt. Ne?
Es ist also ein multikultureller und multilingualer Ort.
Genau, ja.
Können alles Sie Franzosisch, sprechen Sie Englisch, genau. Sind Sie Niederländer? Also das ist wie so ein Transferort
ja.
in das, den Tod.
Genau, alle kommen zusammen, alle erwarten, dass es da weitergeht. Es ist ein Transitort, ne? Und dort verschwindet sie. Also praktisch an einem Ort, der am wenigsten irgendwo was mit Verbrechen oder mit wo viele Menschen zusammenkommen, wo es hell ist in der Regel. Das verbindet man damit einfach nicht. Und später wird dann aber gezeigt, wie sie da entführt wird und dass sie eigentlich nur ein Zufallsopfer ist, das eben angesprungen ist, was ein bisschen auch mit ihrem Charakter zu tun hat, weil sie so von der Art her so offen und frei ist. Sie überfordert auch diesen sehr egozentrischen Rex manchmal mit ihrer Art, aber ist vielleicht auch genau die richtige Person, um ihn irgendwie zu bändigen oder es irgendwie zu ertragen, was er da so tut. Aber
sie ja, Rex wirkt ja von vornherein wie ein Zwangsneurotiker.
Also. Genau, ja. Also auch sehr übertrieben. Ne? Ja. Also der Film arbeitet mit Übertreibungen und arbeitet auch mit einem Soundtrack.
Ein sehr, sehr schlechter Schauspieler, muss ich mal sagen. Also unabhängig von der Qualität des Films ist es ein sehr schlechter Schauspieler, wer immer diesen Rex gespielt hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, dass das aber angelegt ist.
Schülertheater. Die Art und Weise, wie er den Mörder verprügelt. Die Art und Weise, wie er verzweifelt durch den Wald rennt, um dann doch diese Betäubungsmittel zu trinken, das ist für mich wie so eine Shakespeare-AG.
Ja, es wirkt ein bisschen hysterisch, es wirkt neben der Spur, also eigentlich auch von Anfang an. Ne? Auch die Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht, auch mit seiner neuen Freundin, das wirkt halt nicht so, als wäre das realistisch.
Ja, ich fand das Bild halt toll, dass sie ständig fährt jemand Auto.
Ja, genau.
Auf dem Auto, das sind zwei Fahrräder, die nie benutzt werden. Ne? Also dieser große Urlaub, der eigentlich geplant ist, entspannen, in Ruhe, Fahrrad fahren, Wind aufnehmen, Sonne tanken. Dazu kommt es ja nie, ne? Ja. Man sitzt die ganze Zeit nur im Auto und fährt von Tatort zu Tatort eigentlich.
Wenn man ein bisschen dazu sagen muss, man, es handelt sich um eine Buchverfilmung. Das Buch heißt von Tim Krabbe, heißt Das Goldene Ei. Und Das Goldene Ei kommt darin auch vor. Und zwar deswegen, weil Saskia, seine Freundin, immer einen fiesen Albtraum hat, in dem sie sich vorstellt, dass sie sich in einem goldenen Ei gefangen befühlt, das durch das Weltall fliegt, bis es mit einem anderen goldenen Ei zusammenstößt. Ah. Das ist als Metapher durchgängig für den Film, wenn man, der Film heißt im Original Spurlos. Und diese beiden, das ist mir jetzt erst beim, weiß ich nicht, wie viele Mal ich den Film gesehen habe, aufgefallen, diese beiden O's bei Spurlos werden eben so gemacht wie so zwei Räder von Fahrrädern und wie diese beiden Eier. Und dieses Ei steht natürlich auch ein bisschen dafür, für gefangen zu sein, eben lebendig begraben zu sein in etwas, aber auch dafür, dass man selber gefangen ist in seiner eigenen Psyche, ne? Dass man nicht rauskommt aus dieser Sache und diese verhängnisvolle Obsession dann auch noch sehr viel damit zu tun hat, wie man selber sich in sowas wie selbst man mit dem Leben umgeht. Ne? Also für Rex ist diese Situation, dass er seine Freundin verliert, dann auch eine Herausforderung für ihn selbst zu verstehen, dass er da nicht mehr lebendig rauskommt aus seiner eigenen Verbohrtheit. Ne? Am Ende kann er praktisch nur erfahren, was da passiert ist, indem er sich selbst töten lässt.
Ja, mir ist halt nur das soziopathische Motiv des Killers nicht ganz klar. Also er will ja eine Situation kreieren, die er noch nie erlebt hat.
Ja.
Er hat sich immer selber herausgefordert. Er hat sich als Kind vom Balkon gestürzt, um zu gucken, ob er das überlebt oder ob er sich was bricht. Er hat sich was gebrochen.
Ja.
Dann rettet er ein zu ertrinken drohendes Kind aus dem Gewässer. Auch eine sehr schlecht gedrehte Szene, weil die Eltern erst später gezeigt werden, die ganze Zeit daneben standen und gar nicht selber ins Wasser gesprungen
sind. Ich habe das Gefühl, als ich die Szene gesehen habe, ja jetzt nochmal, dass es sich um eine Projektion handelt.
Ah, okay.
Und dass es deswegen eher eine narzisstische Wunschvorstellung, die er dem anderen, die er Rex erzählt. Also man muss sich so vorstellen, er fährt mit dem Auto mit Rex und währenddessen versucht Rex herauszufinden, was ist jetzt mit Saskia passiert. Aber er erzählt ihm das noch nicht, sondern versucht das zu verhindern und erzählt diesen Traum, wenn es ein Traum ist oder sowas, wo er praktisch entscheidet, ich mache jetzt etwas Gutes, das bestmöglich Gute, was möglich ist. Und weil mir das gelingt, weil ich das kann, kann ich auch genau das Gegenteil machen, nämlich das Böseste vom Bösen zu tun.
Verstanden. Das wiederum würde Sinn ergeben, nur was ich nicht ganz verstehe, in diesem Muster dieser Dinge, die er sich oder anderen Menschen antut, ist, er will das Ergebnis erleben und das Ergebnis sehen. Ob er jetzt jemanden rettet oder sich selber die Knochen bricht.
Genau.
Wenn du jemanden lebendig begräbst, beendest du den Prozess dieser Qual sehr, sehr schnell, denn du wirst niemals erfahren, was da drin passiert ist in dem Sarg. Das bricht das Muster.
Es bricht das Muster, aber es ist auch tatsächlich ein Täterschema, das man oft vorfindet in der Kriminologie, dass praktisch jemand, der ein bestimmtes Problem hat, ein Trauma zum Beispiel erlebt hat oder etwas, womit er nicht klarkommt, versucht zu überwinden, indem er einem anderen Menschen genau das antut. Und einmal wird erwähnt, kurz vor Schluss des Films, dass er selber unter Klaustrophobie leidet. Und er sorgt sozusagen dafür, dass die Opfer selber, die in diese Angst geraten, klaustrophobisch, einer bestimmten Klaustrophobie ausgesetzt zu sein, eigentlich der schlimmsten, die möglich ist, wenn man komplett lebendig begraben ist.
Ja, ich bin kein Experte des niederländischen Films in den 80er Jahren. Ich bin mir über den Namen Huub Stapel oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ich fand den immer so lustig und habe dann diese Filme gesehen, in denen er, glaube ich, mitmacht. Amsterdamed.
Genau, der wirklich sehr gut ist. Also ich mag das
gar nicht mehr. Der hat ja dann, den Deutschen versuchen immer so ihre eigenen Titel rauszumachen, Verfluchtes Amsterdam rausgemacht, weil sie das Wortspiel leider halt doch
nicht hundertprozentig umbauen ließ. Ja, das kriegst du nicht hin im Deutschen.
Umbauen ließ. Da gab es ja diesen widerlichen Fahrstuhl des Todesfilm, oder wie der hieß, in dem ich als Kind auch gesehen habe, wie so ein Wärter, so ein Fahrstuhlwärter, seinen Kopf aus Versehen zwischen die Fahrstuhltüren eingeklemmt bekommt, ein Fahrstuhl von oben kommt und ihn dann köpft. Es ist ja leider so, dass diese Schauermärchen, also Fahrstühle sind wirklich Splattermaschinen. Die können das ja tatsächlich, die können die wirklich in zwei Teile teilen, die können dich auch köpfen, ne? Weil die Technik halt einfach stärker ist als deine Nackenmuskulatur.
So eine gute Kammerspielsache, da denke ich gerade an Abwärts mit Götz George.
Ja, die Deutschen haben ja oft aus der Not heraus, weil sie halt keine Big-Budget-Sachen auf großen Flächen drehen konnten, haben die ja oft diese Sachen in kleineren Raum gedreht. Mhm. Ne? Also wie jetzt auch das Boot. Ja. Und so weiter. Ne? Wobei, ich meine, Troja, über den wir gesprochen haben, wie die im trojanischen Pferd sind, das ist eigentlich auch so eine Lothar-Günther-Buchheim-Situation. Eigentlich ist das wie das Boot, was die da drin haben.
Ja, das stimmt.
Wie der Kaloi.
Das ist ja ein U-Boot. Ne,
das ist ein U-Boot, das trojanische Pferd. Eigentlich ist es fast schon so eine das Bootartige Situation. Naja, deswegen, also Spurlos kam ein bisschen später. Spurlos verschwunden ist von 1988. Der Handyfilm, mein Handy ist runtergefallen, der Fahrstuhlfilm ist von 1984, glaube ich. Verfluchtes Amsterdam auch. Es schien ja so zu sein, als gäbe es irgendwie so eine gewisse Art Thriller oder Horror.
Ja. Ja, die 80er Jahre waren für den holländischen Film auch so ein Umschlagpunkt. Ne? Das hat sehr viel natürlich mit Paul Verhoeven zu tun, der ja auch Filme gemacht hat, die eine gewisse Art von Explizitheit in jeder Hinsicht hatten. Ne? Also erstmal sexuell natürlich, Gewalt, aber auch die Art, wie es erzählt wurde, mit so einem leicht satirischen Touch und Dinge anders zu erzählen, als das bisher der Fall war. Das hat zu so einer Welle von Filmen geführt, die irgendwie immer over waren über alles. Ne? Gibt ja auch die Flodders, die kannte jeder von Dick Maas. Auch so ein bisschen total übersprungene Art von alberner, Satire ist das ja eigentlich gar nicht, sondern eher wirklich was an Trash-Comedy irgendwie. Ja. Das ist so ein bisschen in dieser Zeit normal gewesen im holländischen Kino und da ist Spurlos verschwunden, setzt da irgendwo auch an, aber macht das natürlich alles völlig anders, weswegen ist er auch schon deswegen, weil er so eine Mischung ist aus einem holländischen und einem französischen Film. Der Täter wird ja auch von einem französischen Schauspieler Dudamel gespielt, der eigentlich für ganz andere Rollen bekannt war, aber diesem Film natürlich einen eigenen Touch gibt. Und das macht ihn eben wahrscheinlich auch interessanter als vieles anderes, was in dieser Zeit da entstanden ist. Und der hat sich deswegen auch so gehalten. Vielleicht kommen wir deswegen nochmal auf Kubrick zurück.
Du musst vor allem noch das Remake-Ende erzählen, das hast du noch nicht gemacht.
Genau, das Remake-Ende endet natürlich komplett anders, weil er auch zu gezwungen wurde von Hollywood. Ah. Kiefer Sutherland schafft es dann eben auch, sich da zu befreien, wie du gesagt hast. Schafft es da rauszukommen, schafft es seine Freundin zu retten und Jeff Bridges am Ende zu ermorden. Die Situation ist dadurch praktisch vollkommen von dem eigentlichen Stoff entfernt und das hat auch Tim Krabbe, der die Buchvorlage geschrieben hat und aber auch das Drehbuch für die Spurlos verschwunden, total aufgeregt und es gab einen Riesenstreit mit dem Regisseur, der sich davon auch von dieser Situation nicht erholt hat. Er hat in Hollywood ja auch nicht wirklich Platz gefunden, anders als Paul Verhoeven.
Ja, und sein Bruder Jeroen oder Jeroen, wie man den ausspricht, ne? Der Bond-Schurke war.
Mhm.
Auf der Flucht den Schurken gespielt hat.
Ja, stimmt. Ja, eine eigene Art von Karriere, ne?
Ja.
Die er machen konnte.
Aber wo siehst du die Verbindung zu Kubrick?
Achso, Kubrick selbst hat diesen Film irgendwann einmal zu Gesicht bekommen. Das war in den 80ern, Ende der 80er, als Kubrick Formatted Jacket fertig hatte und auch darüber nachgedacht hat, was er Neues machen könnte. Und er hat tatsächlich irgendwann einmal den Regisseur, Sluzer, angerufen und Sluzer. und ihm gesagt, dass er beeindruckt ist von dem Film und er hat ihm auch gesagt, dass er den Film mehrfach gesehen hat und dass er von ihm wissen will, wie er diesen Film, wie er die Spannung des Films aufbauen konnte. Er wollte von ihm wissen, wie er bestimmte Sachen zusammengeschnitten hat und sonst was. Das ist natürlich schon krass, weil das ein bisschen wie so eine Veredelung des Films wirkt, die dem Film möglicherweise ein bisschen überhöht. Ne? Also ich finde, Spurlos verschwunden ist jetzt kein Film, der sich irgendwie anbietet als ein besonders auffälliges und komplexes Werk. Der Film ist besonders gut, weil er Dinge macht, die andere Filme in dieser Zeit nicht gemacht haben und weil er weiß, dass er eine Geschichte erzählen kann, ohne das großartig auszuschmücken.
Sondern ja, und das Gemeine ist, du gibst dem Zuschauer sehr schnell den Täter an die Hand.
Genau.
Aber du gibst dem Zuschauer nicht das befriedigende Gefühl, diesen Täter zu hassen, weil er nichts Schlimmes tut. Er hat keinen Gefühlsausbruch. Er lässt sich verprügeln.
Überhaupt keine Sekunde. Ja. Ne? Er ist eigentlich am Ende auch, es ist auch sichtbar, dass er, was er da tut, nicht gut kann teilweise. Also er merkt, dass er daran scheitert, Frauen in sein Auto zu bekommen. Er erklärt das auch, das muss man dazu sagen. Also wir sehen das nicht, sondern der Täter spricht praktisch mit Rex und erzählt ihm das einfach so, ja, ich war nicht in der Lage, Prostituierte, kein Problem, das sind willige Opfer, aber Menschen, die ich wollte als Opfer, die habe ich nicht bekommen, die haben das nicht hingekriegt, und man sieht dann aber auch im Vorhinein, wie er zum Beispiel versucht, genau abzutimen, wie er praktisch, wie viel Zeit es benötigt, wenn er ein Opfer betäubt, wie viel Zeit vergeht, bis er zu dem Ort kommt, wo er sie begraben möchte. Dann sieht man eine Sequenz, er hat zwei Töchter und eine Frau und an einem Moment sagt ihm seine Tochter oder fragt ihn seine Tochter, gehst du fremd, hast du eine andere Frau oder so, weil er nämlich sich immer zu einem bestimmten Ferienort begibt oder einer Immobilie, einem Haus irgendwo im Grün und das teilweise zweimal am Tag sogar. Und er erklärt dann seiner Familie, aber nachdem seine Freundin das auch nochmal fragt, nein, es ist einfach ein Ort, an dem ich meine Leidenschaft habe und kann. Da kann ich machen, was ich will, so in der Art. Und das akzeptieren die dann auch einfach. Ne? Wobei seine Tochter so ein bisschen dann wirkt, als würde sie verstehen, was ihn da reitet, ohne dass es genau ausgedrückt würde.
Mir tut der Rex halt so leid, weil er eine Figur ist, ohne Heldenreise. Ne? Also
ja.
Einer, der versucht, alles richtig zu machen und am Ende bestraft wird.
Ja, und genau das, glaube ich, will diese Geschichte auch. Also sie ist schon auf eine gewisse Art und Weise unerbittlich. Sie ist teilweise sehr sarkastisch. Der Humor, der da drin steckt, der ist schon offensichtlich. Es ist nicht so, was das irgendwie unfreiwillig wäre, sondern der will den Film so ein bisschen auch auffangen. Es ist irgendwo auch ein philosophischer Film, weil es geht um in den meisten Serienkiller-Filmen geht es, du hattest vorhin ja auch mit dieser pädosexuellen Vergangenheit oder dem latenten Bewusstsein von irgendetwas, das man nicht ausleben kann, geschildert bei Zodiac. Das ist oftmals in vielen Hollywood-Filmen eine Möglichkeit, um zu erklären, warum ein Täter zum Täter wird. Dieser Film macht es ganz andersrum und sagt, der Täter entscheidet sich dafür, Täter zu sein. Und zwar aus einem Bewusstsein heraus, etwas tun zu wollen, was anderen nicht möglich ist, weil sie da eine Grenze empfinden.
Als würde einfach eine mathematische Gleichung auch versuchen,
richtig,
ja, aufzustellen. Ja.
Man sieht ihn auch einmal als Chemielehrer, dieses Aufgeräumte spielt eine große Rolle bei ihm ja auch. Also man sieht zum Beispiel eine Sequenz, wo er mit seinen Schülern ist, die schreiben gerade eine Klausur und er macht dann praktisch wirklich so, er lässt die Zeit so runterlaufen, bis sie abgeben müssen. Also jetzt 20 Sekunden, 15 Sekunden, das waren immer die schlimmsten Lehrer in der Schule, solche Typen, die daraus eine riesen Inszenierung gemacht haben, dass Menschen gequält werden in solchen Testsituationen.
Ja,
aber andererseits ist er natürlich trotzdem ein liebevoller Vater, das sieht man von vornherein. Und meinetwegen auch ein liebevoller Ehemann, auch wenn er so vielleicht Zeitkontext bedürftig irgendwie doch nicht so wirkt, als wäre es jemand, der seiner Frau die Himmel auf Erden liefern könnte, das nicht. Er wirkt halt eher wie schon wie so dieser Pantoffelheld, der dann zu Hause sitzt und sich bedienen lässt. Aber es ist nicht so, dass er wie so ein Bösewicht wirkt, gar nicht.
Es ist auch ein Film, der seinerzeit anerkannt wurde, der hat einige Festivalpreise auch bekommen, wenn er auch nicht die größten europäischen Filmpreise, kein Pferd mit dem Felix damals schon gab, aber
der Felix.
Ein Film, der übrigens, den kriegt man in Deutschland auf dem Arthouse-Channel von Prime.
Ja.
Und 3,99 die Woche.
Genau, also relativ einfach zu bekommen. Ja. Also Arthouse Plus, glaube ich, heißt, oder Arthouse Channel. Der lohnt sich wirklich. Also für 3,99 bekommen wir auch das ganze Programm, das bei Arthouse erschienen ist. Also auch ganz viele Filme, keine Ahnung, von Ingmar Bergman oder so, oder von Jacques Tati oder François Truffaut. All das steckt da mit drin. Das finde ich relativ günstig irgendwie. Ja. Und der ist da auch dabei.
Ja. Also war eine gute Empfehlung von Marc, auch für mich, da ich den Film jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Ein Muss, würde ich auch sagen. Und ich gebe diesem Film 4 Sterne.
Ich würde ihm 4,5 geben.
Du bist schon wie Arne. Du gibst auch nie
5. Immer einen halben Stern mehr für dich. Ja, ich glaube deswegen, weil viele Sachen, die du angesprochen hast, stimmen. Also es gibt da unsaubere Formen von Inszenierungen.
Schauspieler sind teilweise nicht gut und er ist teilweise schlecht inszeniert.
Ja. Richtig.
Aber das würde ich halt sagen, es ist ein Budgetgrund, ein 80er-Jahre-Grund. Mhm. Verhinderte Mittel.
Das kann man so sehen, ja. Aber es ist vielleicht, manche Filme wollen ja auch nicht das ganz Große, sondern der Film hat auch auf seine Art ja auch was Experimentelles. Er möchte die Zuschauer einladen, sich Gedanken zu machen über das. Er ist sehr symbolisch. Er spielt mit Dingen, die man sonst im Kino so oftmals nicht sieht. Aber er macht das nicht auf so eine Art von ästhetischem Vexierspiel oder so, sondern er ist einfach sehr genau darin, bestimmte Dinge zu zeigen. Und er macht am Ende etwas, das einem in Erinnerung bleibt. Also ich muss dazu sagen, es ist vielleicht auch eine persönliche Wahl jetzt gewesen. Also für meine Filmbildung hat jetzt meine Mutter zum Beispiel sehr viel gemacht, weil sie immer von Filmen gesprochen hat, die sie so beeindruckt haben in ihrer Jugend. Und da waren dann so Sachen bei, wie Wenn die Gondeln Trauer tragen oder Clockwork Orange oder eben
harte Nummern, ja.
Ja, ja. Aber es sind so Filme, die einen als jungen Menschen in eine Welt bringen, eines erwachsenen Films, der einen herausfordert, weil man zum ersten Mal sich mit Dingen auseinandersetzt, die man so eigentlich immer für selbstverständlich gehalten
hat. Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist ein super Vergleich, weil genauso wie Rex wird auch Donald Sutherland dafür bestraft, ein verdientes, gutes Leben zu führen, obwohl er einen Menschen verloren hat.
Ja, genau.
Das gefällt mir nicht.
Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Also so ein bisschen wähle ich die Filme manchmal auch als Kontrast zu deinen Wünschen. Weil ich das Gefühl habe, du gehst mit den Figuren halt sehr viel mehr mit als ich. Also mich interessiert das meistens gar nicht so sehr, wie das Schicksal der Figuren ist, aber du hast dann eine sehr viel stärkere Bindung dazu. Und das beeindruckt mich oft, weil ich diese Situation für mich dann ganz neu erlebe, wenn ich den Film unter diesem Aspekt sehe.
Ja, oder du denkst halt mehr irgendwie an Prinzipien im Film oder an Rollenmodelle oder an Weisheiten. Und ich versuche mich halt meistens immer mindestens in einer Figur wiederzufinden.
Ja, das geht mir gar nicht so.
Im Zodiac habe ich mich in niemandem wiedergefunden.
Ja, ist auch schwer. Ne? Also ich habe Schwierigkeiten, wie hatte ich ja schon angedeutet, mit Jake Gyllenhaal, wie er das spielt. Als Journalist empfindet man sich dann doch ja immer so ein bisschen gespiegelt in dieser Situation eines Menschen, der so neugierig ist und etwas lösen möchte und verstehen will. Ja, Robert Downey
Jr., weißt du, der hat nur noch der Bleistift hinterm Ohr gefehlt. Nur noch der Bleistift hinterm Ohr.
Ja. Wo mir das übrigens auffällt, weil du sagtest ja vorhin, dass er kein guter Schauspielerregisseur ist, das fällt mir auf, wenn ich darüber nochmal nachdenke, wie diese Trennung zwischen Jake Gyllenhaal und Chloe Sevigny ist. Das interessiert einen als Zuschauer gar nicht. Das berührt einen, das ist einem völlig egal eigentlich
für diese Situation. Weil Chloe Sevigny die hat nichts in ihm gelegt, was er klären muss. Oder sie hat keine Eigenart gezeigt, die so bezaubernd ist oder so intelligent, dass Jake Gyllenhaal daran festhalten muss, um den Mörder zu finden.
Ja.
Sie ist wirklich nur ein charakterliches Beiwerk.
Ja, das stimmt. Das ist beim Spurlos Verschwunden ein bisschen anders. Also auch wenn du vielleicht recht hast, dass die schauspielerischen Leistungen irgendwo schwer zu erfassen sind oder teilweise auch nicht wirklich gut sind, habe ich das Gefühl, dass es schon gelungen ist, Figuren, also Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden, die etwas hermachen durch die Art, wie sie sich geben. Also Saskia zum Beispiel macht was her. Man kann nachvollziehen, wie sie ist. Man kann nachvollziehen, was sie auslöst, auch in Rex. Die ist schon sehr, sehr gut besetzt, auch wenn sie jetzt überhaupt nicht viel Screentime hat oder so. Ich glaube, sie hat damals übrigens den Europäischen Filmpreis gewonnen, obwohl sie, glaube ich, im Film nur 15 Minuten zu sehen ist. Das ist schon überraschend.
Jo.
Ja.
Dann,
diese zwei eigentlich sehr schwer zu ertragenden Filme
rübergebracht. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, vielen Dank.